Hier ist Rapid Talks, hier ist der All You Need is Speed Podcast. Hier ist dein ultimativer Schnelligkeitspodcast für dich als Coach und natürlich alle Schnelligkeitsenthusiasten. Wir sind Thomas und Felix und du hörst Rapid Talks. Besondere Messmethoden für den Speed-Bereich und der Start unserer neuen Serie Gründer/Founder SportsTech. Heute mit Johannes Rosenmüller von SmartTrax. Darum dreht sich die heutige Folge Rapid Talks. Außerdem, was der Doppel-Olympiasieger Atlanta über 200 und 400 Meter mit diesen Messmethoden zu tun hat, erfahrt ihr heute. Des Weiteren freuen wir uns, mit der NSCA Germany einen hochklassigen Education-Partner für das Speed Summit zu präsentieren. Bleibt dabei, seid gespannt für Folge Nummer 16 bei Rapid Talks.
Herzlich willkommen auch nochmal von mir. Heute eine Besonderheit, weil wir auch wieder unsere Ideen umsetzen. Felix, Technik und Sport. Welche Gedanken hast du da?
Ja, Thomas, ich würde mal sagen, wir hatten schon einige Berührungspunkte tatsächlich in der Technik mit dem Sport im Speed-Bereich. Gerade in der Leichtathletik kommt das durchaus häufiger vor. Technik unterstützt, sich quasi weiterzuentwickeln. Mehr Möglichkeiten.
Absolut. Und deswegen weise ich heute jetzt mal darauf hin, dies ist eine einzigartige Folge, weil wir eine Idee herauskristallisiert haben. Und zwar die Personen, die im Sport und gerade für uns natürlich Schnelligkeit, Speed-Bereich etwas umgesetzt haben. Und ganz speziell die Founder im Schnelligkeitsbereich, im Speed-Bereich, die, und jetzt kommen wir, diese Technik, diese Ideen, diese Kreation, die sie im Geist hatten, wirklich dann für uns Coaches oder natürlich auch für die Schnelligkeitsathletinnen und Athletinnen wirklich machbar, gangbar gemacht haben. Durch alle Höhen und Tiefen, die sie gegangen sind, um uns natürlich zu helfen, etwas umzusetzen, wo wir im Training profitieren. Also enorm spannend, was wir dort für Personen kennengelernt haben. Heute natürlich eine Person und für mich natürlich ganz, ganz wichtig durch dieses Gespräch die Geschichte dahinter erstmal richtig erfahren habe. Und das hast du vollkommen richtig gesagt. Manchmal wissen wir noch gar nicht, wie wir bestimmte gute Sachen einsetzen können, sprich Technik, sprich vielleicht Innovationen, sprich Erfindungen, um, ja, den Körper nicht zu überlasten. Und das ist eine spannende Sache. Und ein zweiter Punkt, Felix, du weißt es schon, es ist unheimlich interessant. Wir haben einen großen Education-Partner gewonnen für Speed Summit, die sich sehr, sehr interessieren. Du hast es natürlich schon mitbekommen und das wollen wir hier auch zum ersten Mal jetzt verkünden, und zwar die NSCA. Du weißt, was es heißt. Du kanntest die schon aus Übersee, aus Amerika. Weltweit tätiger Sport, Athletic Strength und Conditioning. Ja, ich sag mal Organisation. Und ich glaube, du hast es schon mal gehört.
Richtig. Ja, die NSCA. Ich glaube, das dürfte auch einigen von unseren Hörern vielleicht ein Begriff sein. Ist jetzt durchaus relativ bekannt. Die National Strength and Conditioning Association, die ja mehr oder weniger weltweit aktiv ist. Ja.
Absolut. Und die erste Anlaufstelle, um Themen wie Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung im Fitnessbereich und alles, was damit zu tun hat, natürlich auch großer Bereich im Speed. Und da freut es uns sehr, dass wir einen Education-Partner, eine Zusammenarbeit schließen konnten und die ersten Speaker auch aus dem Bereich kommen. Also Stichwort Game Speed. In den nächsten Folgen werden wir da auch mehr berichten. Seid gespannt, guckt auf unsere Seite und vor allen Dingen meldet euch an. Das ist für euch Coaches, für euch Schnelligkeitsinteressierte. Da werden einige Sachen noch kommen.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, Thomas. Klasse, spannendes Thema, werden wir noch viel zu erfahren. Aber du hast uns heute einen super spannenden Partner mitgebracht, Thomas.
Genau, und das ist eine Person, die unheimlich viel über den Sport weiß, über die Schnelligkeit weiß. Es geht um Messmethoden, es geht um Orientierung im Raum, es geht nicht nur um Quantität, sondern es geht wirklich in diese Punkte rein, wo wir profitieren können. Wir sind heute im wunderschönen Münster und zwar bei der Firma Homotion GmbH, die das einzigartige System, das im Speed-Bereich unheimlich interessant und wichtig ist, SmartTrax entwickelt hat. Und das gesamte Team ist vor Ort und dieses Team von SmartTrax hat von der Stunde 1 praktisch angesagt, das Speed Summit, was ihr da als Idee habt, das ist so wichtig. Lasst uns zusammenkommen, wir unterstützen das, alle Speed-Experten, Game-Speed, Schnelligkeit etc. Wir müssen uns austauschen, wir müssen uns weiter gemeinsam unterstützen, damit wir wachsen können. Und vielen lieben Dank dafür. Und es freut mich natürlich, dass das Team rund um Anastasia, Katharina und Hanna so unterstützt haben. Und heute dürfen wir den Founder, den Geschäftsführer und natürlich die Person, die hinter dieser Idee steckt, Johannes Rosenmüller interviewen. Und ganz wichtig ist es natürlich auch, warum, weswegen, wie kam diese Idee, diese Unternehmensidee zustande? Welche Höhen und Tiefen hat er durchleben müssen? Welche Schritte plant er? Wo ist die Vision angelegt? Und das ist natürlich auch der Mensch, der hinter dieser Firma steht, der hinter dieser Geschichte steht. Das interessiert viele, viele und wir freuen uns natürlich, dass er sich die Zeit nehmen konnte, heute hier in Münster im praktisch schönen Headquarter hier vor dem Mikrofon zu sitzen und den Fragen sich zu stellen, vor allen Dingen mit seiner Expertise. Also er ist schon seit 2008 dabei, hat das System weiterentwickelt und in dieser Zeit mehrere Experten praktisch, ja, ich sag mal, helfen können, sich auch weiterzuentwickeln. Olympiasieger waren dabei, Atlanta 200, 400 Meter. Ihr wisst, wen ich meine, aber hört es euch an in dieser Folge, was umgesetzt wurde. Also da kam wirklich Expertise zusammen und viele, viele andere Sport-Sprint-Stars, mit denen er zusammenarbeiten durfte weltweit. Also ihr hört es auch, über 270 Stationen bzw. Stadien und sonstige Bereiche wurden mit dem System ausgestattet und für mich auch super interessant, weil es ist natürlich auch das eine stationär, wir können es nutzen. Die Orte werden wir auch mal vernetzen hier und das andere ist natürlich auch mobil. Also es gibt mehrere Optionen. Johannes Rosenmüller, der Geschäftsführer und Gründer, hat Geophysik in Münster studiert, auch ein MBA-Studium in Barcelona in Spanien absolviert und hat das System immer weiterentwickelt, was nicht nur ein Messsystem ist, sondern viel, viel mehr kann. Also wenn man so überlegt, zu erfassen, wie sich der Körper im Raum bewegt, die Hüfte, die Stellung dort auch natürlich, dann ist es sehr, sehr interessant für uns Coaches, auch natürlich unter dem Gesichtspunkt der Performance, aber auch, und das sage ich ausdrücklich, unter präventiv vorbeugenden Gesichtspunkten. Für mich ist es immer wichtig, dass ich auch weiß, was kann ich an dem Tag machen, welche Belastung kann ich ansetzen für die Athletin, für den Athleten. Und da ist natürlich das sogenannte Sportstech sehr, sehr interessant und sehr gute Konzepte, wie wir es hier auch sehen, natürlich auch relevant. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute den Geschäftsführer zu interviewen, aber auch wirklich, dann habe ich gemerkt, wie viel Wissen und wie viel Erfahrung er sammeln konnte und er momentan hat. Seid gespannt und nun geht es los. Freut euch! Ja, in der heutigen Folge, wie schon erwähnt, freue ich mich ganz besonders, weil wir eine Premiere haben. Und zwar wird die Folge heute im Sportstech und mit einem Gründer, wie es so neudeutsch heißt, Founder sein. Und herzlichen Dank, Johannes, dass wir heute hier sind, dass ich heute hier sein darf und den Hintergrund mal betrachte, was so deine Geschichte ist von der Entstehung der Firma, aber natürlich auch von der Schnelligkeit. Und deswegen fange ich da auch mal an. Wie wichtig ist denn für dich Schnelligkeit im Sport?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin froh, hier zu sein. Schnelligkeit im Sport ist in sehr vielen, vielleicht sogar fast allen Sportarten eine der zentralen Säulen für Erfolg. Wir wissen alle, es gibt andere Säulen wie Ausdauer, es gibt Säulen wie auch das fachliche Können einer Sportart, die mentalen Aspekte sind auch wichtig. Aber in fast allen Sportarten ist Schnelligkeit einer der Schlüssel, um einen Ball noch zu erwischen, um als Erster über die 100-Meter-Linie zu gehen. Und Schnelligkeit zu trainieren ist nicht einfach. Es geht häufig um Hundertstel von Sekunden. Und da Erfolg zu messen, auch Erfolg von Interventionen, von Training zu messen, ist eine der Herausforderungen im Trainingsalltag. im Labor geht's gut, wenn man teilweise mit Sonne, Regen oder Wind auf der Bahn steht oder auf seinem Spielfeld, ist es sehr schwer zu erfassen, ob jemand schneller wird durch das, was trainiert wird, durch das, was der Trainer macht. Von daher ist Schnelligkeit extrem wichtig, Schnelligkeit zu verstehen. Wie werde ich schneller? Das ist eine Frage zu sagen, wie schnell bin ich gerade? Die nächste Frage ist, warum bin ich nicht schneller? Und wie kann ich schneller werden? Und wie kann ich trainieren, schneller zu werden? Und das ist dann teilweise sportartabhängig, aber ist eine der zentralen Fragen. Und da beschäftigen wir uns bei Emotion natürlich sehr intensiv mit. Wie können wir den Trainern, den Athleten im Training direkt die Informationen zur Verfügung stellen? Wie schnell bist du gerade bei einer gegebenen Übung, bei einem gegebenen Test? Aber eben auch mit den biomechanischen Hintergründen, die wir noch mit ausgeben, Schrittlängen, Schrittfrequenzen, liefern wir sofort auch Input für den Trainer mit, für die Athleten mit. Wie kann ich schneller werden? Und wo sind meine Stärken und wo sind meine Schwächen?
Absolut. Und wenn ich da mal zurückdenke, ich habe euch damals kennengelernt bei uns am Olympiastützpunkt in Dortmund, als die Helmut-Körnig-Halle neu gebaut wurde, wurde euer System implementiert. Ja. Und ich kann ja sagen, das ist wirklich so. Nicht, weil wir hier in dem wundervollen Headquarter von Homotion oder Smartrack sind. Es ist ja auch eine Premiere. Aber dass ich natürlich sehr, sehr froh war, ich will nicht sagen, gejubelt habe, ja, dass das System endlich da ist. So, ihr habt das dann vorgestellt. Und dann muss ich auch sagen, wurde einem bewusst, wie wichtig das ist. Ja, also auch als Trainer, Analysen zu haben, die im täglichen Training wirklich einfach eingebaut werden können. So, und gerade jetzt, wir sind ja jetzt im Speed-Bereich, in Schnelligkeit, egal, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, egal welche Sportart, so Sprint aus der Leichtathletik, aber auch in Mannschaftssportarten, das ist natürlich unheimlich wichtig. Wir haben das jetzt auch gesehen, gerade 2024 in diesem Jahr, was Schnelligkeit bei Mannschaftssportarten ausmacht. Und da fand ich sehr, sehr gut. Und deswegen heute mal in die Tiefe gehen. Natürlich, was ist das? Wie sieht's aus? Woher kommt da die gesamte Firma, deine Idee? Aber auch gleichzeitig, was ist der Mehrwert für uns als Coaches, als Trainer und natürlich dann hinterher auch für die Athletinnen und Athleten? Also unheimlich spannende Sache. Und für mich ist auch entscheidend immer, was ist so der Hintergrund? Was war deine Inspiration? So wie ich es mitbekommen habe, hast du Geophysik studiert und auch im Betriebswissenschaftlichen hast du dich weitergebildet. Aber wie ist die Idee zu so einem System gekommen?
Ja, sicherlich nicht direkt. Es ist nicht so, dass man irgendwann aufwacht und denkt, ich muss jetzt sowas bauen. Ich bin sehr stark tatsächlich durch meinen Hintergrund aus der Geophysik geprägt, ja. Wo man... Das ist eine relativ alte Wissenschaft eigentlich, und wo man immer schon die Herausforderung hatte, Dinge zu messen, die nicht so leicht zugänglich sind. Jetzt mal an Erdbeben denken oder auch Wetter gehört natürlich auch dazu, wo viel gemessen wird, viel auch analysiert werden muss, um Dinge zu verstehen, die, wo man nicht eben das Zentimetermaß anlegt und sagt, ich messe jetzt hier mal, das sind 55 Zentimeter. Das ist relativ einfach. Und die Geophysik hat da viele auch Messideen, Messverfahren. Eines davon ist sicherlich die Bewegungssensorik im breiteren Sinne. Heute im Sport nennt man das ja in der Regel Inertialsensorik, aber da gibt es auch sehr viel magnetische Messung, elektromagnetische Messung. Und das hat mich sehr geprägt. Ich habe 12 Jahre in der Pipeline-Inspektion gearbeitet, auch mit sehr viel Messtechnik. Im Gegensatz zum Sport hatte man damals sehr viel Geld, wenn man was entwickeln wollte. Dann kamen die Leute und haben wirklich buchstäblich Millionen auf den Tisch gelegt, um bestimmte Messungen entwickelt zu haben, auch spezifisch für einzelne Probleme. Und das hat mich sehr geprägt. Und ich war eigentlich immer, das ist in der Geophysik auch so, man misst halt natürlich auch mal im Labor, wenn man was verstehen will, aber in der Regel stiefelt man irgendwo im Bayerischen Wald rum und macht Messungen mit irgendwelchen Seismikverfahren. Und das ist sehr spannend. Und wenn man das jetzt auf den Sport überträgt, haben wir schon viele, viele Jahre sehr gute Messverfahren im Labor. Man kann die tollsten Sachen messen heute auch mit 3D-Video und mit Kraftmessplatten und, und. Aber wir sehen relativ wenig Verfahren für den Sport im Feld, also auf dem Platz, auf dem Spielfeld, während des täglichen Trainings. Zurück zu U-Motion. In der Gründung war das ursprünglich eigentlich stärker auf die Biomechanik und medizinische Rehabilitationsanwendung gemünzt. Wir haben damals Inertialsensorik, die Idee war damals Inertialsensorik zu nehmen, um als erstes Projekt, um Rehabilitation von Gangbildern zu machen nach Hüfttransplantationen. Da haben wir etliche Jahre und viel Geld reingesteckt, unter anderem Mainz. Ich war damals auch Mitinvestor. Und wir hatten dann nach 3-4 Jahren ein Produkt, aber wir fanden keine Käufer. Man muss dazu sagen, das war in 2010/11, wenn man da in ein Krankenhaus ging und sagt, ich habe jetzt hier einen Inertialsensor und ich will am Patienten messen, ist das nicht so gut angekommen. Da hat man auch, konnte man auf jeden Fall nicht mal eben was verkaufen als kleine Firma. Und da hatten wir die Technik und haben dann überlegt, was können wir noch damit machen, wo gibt es Anwendungen, und sind dann interessanterweise als erstes in Deutschland auf den Fußball gekommen. Der Fußball, sagt man immer, er hat am meisten Geld. Und einige sehr gute Fußballtrainer sagten uns eben, wir haben den Bedarf für Leistungsdiagnostik. Im Fußball kennen wir die klassischen Diagnostikverfahren. Also man hat einen Sprint, 0, 15, 20, im Erwachsenenbereich auch 30 Meter. Man hat die Sprungkraftdiagnostik, Counter-Movement-Jump, Squat-Jump, Drop-Jump, man hat die Tappings und dann hat man noch alle möglichen Change-of-Direction-Tests, also Illinois Agility und was es da alles gibt in den verschiedenen Sportarten. Und das haben wir damals als Herausforderung angenommen, immer zuerst nur mit dem Bewegungssensor. Und ich kann mich erinnern, es war, ich glaube, es war ein Hürdentrainer aus Rheinland-Pfalz, der dann kam, und der damalige Bundestrainer Sprint, ich weiß nicht mehr, das war 2010/11, die kamen und sagten, wenn du uns zu den Informationen, zu all den Schritten und den Bewegungen, wenn du uns da jetzt noch die Zeiten dazu gibst, die Sprintzeiten, die Splitzeiten, dann haben wir ein perfektes System, um das in das Training einzubauen. Und wir haben damals zuerst versucht, klassische Lichtschrankentechnik bei uns mit einzubinden, über Kabel, über Funk, und das war schwierig, das war sehr aufwendig. Wir haben festgestellt, wir brauchen sehr lange zum Aufbauen, wir brauchen sehr lange, und dann fiel immer mal eine Batterie aus. Und im einen Ding, ich meine, wer das mal gemacht hat, der weiß das, das ist viel Zeit. Und wenn man alles fertig aufgebaut hat, fängt es an zu regnen und dann packt man wieder ein. Und dann haben wir halt gesagt, okay, das wollen wir so nicht, das passt nicht zu uns. Wir wollten eben gerade, wie ich vorhin gesagt habe, aus dem Labor raus, wir wollten gerade in die Praxis, und in der Praxis müssen die Dinge einfach sein, die müssen wasserfest sein, die muss man bei Regen, Schnee und Wetter benutzen können. Und da sind wir dann, und da steckt viel von meinem Vorwissen aus den, speziell aus der Pipeline-Inspektion und der Geophysik drin, sind wir halt mit der Magnetschranktechnik gekommen, weil die uns ermöglicht, sehr einfach eine Splitzeit zu messen über den Magnetfeldsensor, der in fast allen Inertialsensoren ja auch drin ist. Den findet man ja als Kompasssensor auch in jedem Smartphone. Und so haben wir das dann gefunden. Wir haben sehr lange gebraucht, das ist patentiert hier in Europa, wir haben sehr lange gebraucht, um das patentiert zu kriegen, weil wir hatten sehr schnell die Informationen vom Patentamt. Oh, das ist eine tolle Idee, das hat Neuigkeitscharakter, das ist immer eine der Kriterien. Aber die sagten uns, das funktioniert nicht. Und doch, sage ich, das funktioniert, aber das hat 3-4 Jahre gedauert, bis das Patent durch war, und wir mussten es denen letztlich zeigen, dass es geht, vorführen, dass es geht, weil Magnetfeldverfahren, wie wir die benutzen, wo man der Sensor einen größeren Abstand hat vom anregenden Feld, in diesem Fall unsere, wir nennen die MCDs, diese Stäbe, die wir in den Cones haben bei dem mobilen System. Das sind keine sehr gebräuchlichen Verfahren. Es ist sehr schwierig, ist auch bis heute schwierig, das zu machen. Aber wir können zeigen, dass das, wir konnten dann zeigen, dass das funktioniert, kriegten dann unser europäisches Patent auch und haben uns dann von dort aus weiterentwickelt. Das muss so 12 Jahre, 13 Jahre her sein jetzt schon.
vielleicht zum Anfang hin, 2008 ist die Gründung praktisch der Firma geleakt worden. Und da habt ihr euch dann weiterentwickelt. Du bist dann wirklich ins Lead gegangen. Und was natürlich super interessant ist, ist wirklich die Magnetfeldtechnik dort zu implementieren. Weil, das hast du auch gesagt, auf den ersten Blick würde ich, wir kennen es immer oder kannten es immer mit Lichtschranken oder sonstiges. Ja. Aber für mich sehr, sehr interessant ist natürlich auch das Eingangsstatement, das ist wirklich bei mir noch im Kopf geblieben, wo die Coaches dann natürlich wissen wollen, wie ist der Athlet denn täglich drauf? Wie können wir das denn nutzen? So, und das ist natürlich ein wichtiges Fund, weil wir natürlich nicht unsere Pläne nur durchziehen können, sondern wir müssen gucken, wie ist er denn täglich, mit welcher, ich sag mal, Vorleistung, mit welcher Verfassung kommt er ins Training rein?
Ja, das sind sehr spannende Fragen und wir können auch bei U-Motion für Smartrex, wir können auch nicht sagen, dass wir alle Lösungen haben. Mhm. Wir haben eigentlich, glaube ich, ein relativ klares Bild, wo sich das hin entwickeln muss. Wir sind nun eine sehr kleine Firma. Wir haben keine externen Investoren, für die es interessiert. Ich suche gerade, weil die Corona-Zeit war nicht einfach. Das ist ein Grund. Der andere Grund ist aber auch, dass wir jetzt sehen, wir haben uns in so vielen Ländern, wir sind inzwischen in deutlich über 30 Ländern, tätig mit unseren Systemen und wir haben so viel Wachstumschancen, die wir aus eigenen Mitteln einfach nicht wahrnehmen können. Wir könnten und müssten viel mehr machen, wir müssten auch schneller entwickeln. Wir haben sehr interessante Potenziale, aber um darauf zurückzukommen, wo muss es sich eigentlich hin entwickeln? Da bist du, glaube ich, genau an der richtigen Stelle. Die Schwankungen in den Trainingsfähigkeiten und der Trainierbarkeit, Trainability, die sind eben wirklich tagesabhängig, also sprichwörtlich tagesabhängig. Wir sehen teilweise sogar auch Athleten, wo man schon teilweise sagt, nee, den musst du morgens nicht hoch beanspruchen, das machst du besser nachmittags. Ja, also das kann sich sogar innerhalb eines Tages nochmal ändern. Wir wissen, es gibt sehr interessante Forschung aktuell, erstmals auch wirklich gezielt auf weibliche Athleten hin, dass dort natürlich auch in Abhängigkeit von natürlichen Zyklen die Trainability, die Trainierbarkeit, die Beanspruchbarkeit sehr, sehr unterschiedlich ist. Und das sind Dinge, die können wir heute theoretisch, dann haben wir Wissenschaftler, die analysieren das. Das kann im Labor, das nenne ich immer Labor, also wenn da Wissenschaftler involviert sind, da kann man heute schon einiges machen. Und vielleicht auch für Top-Athleten gibt es dort Hilfestellungen, wo einfach ganze Teams dahinter stehen. Aber für den einzelnen Athleten, der trainiert, die Frage, ich gehe heute zum Training, wie hoch darf ich mich belasten? Ja, wie, und ich sag mal, im Fußball, man hört das ja immer wieder, wir haben dann 20 Leute, die trainiert werden und der Trainer, was soll er machen? Der trainiert die alle gleich. Ja, also mit dem Ziel, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit den Einzelnen eher untertrainiert, also den fordert er nicht genug, während er schnell auch in das Risiko gerät, andere mit einem bestimmten Trainingsplan zu überfordern. Und da gucken wir natürlich schon ein ganzes Stück in die Zukunft. Aber letztlich auch gerade, um die optimalen Trainingsergebnisse zu erreichen, aber auch ganz wichtig, immer Verletzungen zu vermeiden, ist es extrem wichtig, die Trainierbarkeit in dem Moment zu verstehen und die Belastungsmöglichkeiten zu verstehen. Da kratzen wir bisher nur an der Oberfläche, ist aber etwas, was mich persönlich, ich denke auch hier bei uns, bei Smartrex eben, die Mitarbeiter bewegt. Wir denken über diese Sachen intensiv nach. Und wir haben viele Ideen, wie man da dran gehen kann und wie man da den Trainingsalltag verbessern kann und gerade auch die Verletzungswahrscheinlichkeit verringern kann.
Das glaube ich auf jeden Fall, dass Innovation, Ideen da eine große Rolle spielen. Also für uns, wir haben viele jetzt auch im Podcast gehört. Einmal Henk Reinhoff, der sagt, im absoluten Spitzensport sind die Coaches zu 50% damit beschäftigt, zu schauen, dass sich die Athleten nicht verletzen. Und wir hatten jetzt auch im Podcast die österreichische Nationaltrainerin im Langsprint und Langhürden, die auch dann natürlich da reflektiert hat, gesagt hat, diese Trainingsbelastung, gerade bei den Damen, Wie kann man das feststellen? Und da spanne ich wieder den Bogen. Allein die Systeme, die ihr jetzt anbietet, ja, das ist ja so interessant. Wir brauchen da nichts aufbauen. In dem ersten System, die sind in der Bahn implementiert. Wir können das nutzen über Apps. Und das zweite System, das ihr natürlich auch noch, ich sag mal, das flexiblere System, falls etwas nicht vorliegt. Allein diese können natürlich den Trainer schon durch die Messung ein Stück weiterbringen. Und ich habe jetzt da schon gehört, du hast es angesprochen, weltweit habt ihr Anlagen aufgebaut. Und ich glaube, 270 Standorte weltweit, in denen eure Anlagen mitverbaut wurden.
Ja, also wir sind jetzt in der Hauptbausaison auf der Nordhalbkugel seit Sommer. Genau. Also wahrscheinlich sind es jetzt gerade schon eher mehr als 280. Wir sehen das also täglich wachsen. Ja. Und ich denke, dass wir zum Ende des Jahres hin doch die 300 deutlich überschreiten werden. 340 ist, denke ich, ein realistisches Ziel für Ende des Jahres. Und das sind sehr unterschiedliche Anlagen. Das heißt, wir haben einerseits Anlagen, wo man mal zum Beispiel 4 Schranken alle 100 Meter einbaut, um in der Schule irgendwo, wo man kein großes Budget hat für solche Sachen. Wo man aber, das passiert gerade an Schulen häufig, wo man aber auch sagt, Mensch, das können wir auch in den Unterricht einbauen. Mhm. Wir können da, weil ja jeder Schüler in dem Fall mit seinem eigenen Smartphone laufen kann. Mhm. Wir haben Schulen hier in Deutschland, wo über den Digitalpakt mobile Systeme gefördert wurden. Wo Schulen sagen, wir müssen die Kinder mehr in den Schülerinnen mehr in den Sport bringen. Wie können wir die begeistern? Wie können wir die motivieren, um mehr Sport zu machen? Das scheint, da gibt es sehr interessante Informationen zu. Das scheint wohl besser zu gehen. Die Schüler sind besser, Schülerinnen sind besser motiviert, wenn sie mit eigenen Daten arbeiten. Das heißt, wir haben, ich erinnere mich jetzt an einen Besuch bei einem Gymnasium, wo wir da hatten wir nicht nur den Direktor und die ganzen Sportlehrer stehen, sondern da war auch der Mathelehrer und die Physiklehrer, die Biolehrer, weil die sagten, wir schauen ein Smart-Track-System, in dem Fall ein mobiles. Wir sehen das als Investition für die gesamte Schule mit dem Ziel, dass im Sportunterricht die Schüler sich selbst vermessen und dann die Daten zurückgehen in den Matheunterricht. Das heißt, sie können mit ihren eigenen Daten anfangen zu rechnen, was ist Beschleunigung, was ist Geschwindigkeit. In der Biologie ging es dann um Biomechanik, um Winkel und so weiter. Und das heißt, man kann sich wirklich vorstellen, an der Stelle den Sport auch nicht mehr so isoliert zu sehen. Denn wir reden ja auch von der Sportwissenschaft. Das ist eben eine eigene Wissenschaft, die eben auch sehr viel Bereiche überdeckt. Sie ist eben nicht nur dem Sport zugewandt, sondern sie hat große Bestandteile aus der Mathematik, der Physik, der Technologie, der Biologie und hat auch einen großen Einfluss auf unser Sozialleben. Also deswegen, ich sehe Sport wirklich auch als etwas gesellschaftlich Verbindendes an.
Ja.
Und an der Stelle kann Sporttechnologie, die dem Einzelnen zur Verfügung steht, und das ist das Interessante an den Smart-Tracks-Anlagen, ich muss nicht, wenn ich jetzt Technik haben will, eine Schule kauft eine Lichtschranke für 10.000 Euro, dann wer hat die dann? Wer hat den Zugang dazu? Die wird ja keinen verliehen. Also da habe ich als einzelner Schüler, auch als Besucher der Schule, habe ich ja keinen Zugang dazu. Das genau ist unser Ziel. Wir versuchen alles so zu bauen, wir versuchen alles so zu entwickeln, dass, wenn möglich, jeder das jederzeit benutzen kann, ohne etwas auszuleihen, ohne fragen zu müssen. Weil nur dann haben wir potenziell hohe Nutzungszahlen.
Vielleicht noch mal einmal ganz kurz, die das zum ersten Mal heute hören. Ja, das Prinzip ist, dass, ja, ich sag mal, die Messung Magnetfeld, ja, wir haben bestimmte Systeme im stationär in der Bahn, die schon dort eingebracht wurden, ja, das ist das erste System, aber dann gibt es natürlich noch ein Transponder, die Athlet mit per Gürtel befestigt werden, so dass durch die Bewegung natürlich Impulse ausgelöst werden. Vielleicht, wenn du das nochmal in deinen fachlichen, kurz mal erklärst, in deinen Worten.
Ja, also es gibt Kunden, die uns als reines Zeitmesssystem sehen. Mhm. Dann ist es tatsächlich so, dann kann man sich das vorstellen, wir haben ein festes Magnetfeld, also technisch würde man sagen, eine Magnetfeldanomalie. Und wir haben einen Sensor. Wir tragen den Sensor immer am L5, also das ist am Steiß, ja, hinten an der Hüfte. Warum? Weil wir eben aus dem Inertialbereich kommen und aus der Biomechanik, weil uns an der Stelle, wir messen ja die Hüftbewegung immer mit. Wenn ich jetzt rein die Zeit haben will, dann läuft dieser Sensor, das kann ein Smartphone sein mit seinem Magnetfeldsensor, passiert jetzt ein Tor, ich sehe so einen Blip, so eine klassische hohe Amplitude dann, ja, und die genau ihr Maximum erreicht, wenn ich dieses Tor, was durch die Magnetstäbe aufgebaut wird, wenn ich das passiere, dann kriege ich da einen Blip und dann habe ich eins passiert und dann kann ich eben die Zeit messen bis zum Passieren des nächsten und dann kriege ich eine Splitzeit. Gerade wenn wir fest verbauen, kennen wir natürlich den Abstand zwischen den beiden, ich sag mal 5 Meter, können dann sofort auch die Geschwindigkeit berechnen, wir können sofort auch die fortlaufenden Distanzen berechnen und das unterscheidet uns natürlich auch von der Lichtschranke, die in der Regel eigentlich eine reine Zeitschranke ist, wird die als Zeitschranke oft bezeichnet und die sich eigentlich gar nicht damit beschäftigt, stehe ich jetzt 10 Meter auseinander oder 20 Meter. Ja. Also wir versuchen das zusammenzubringen. Das ist die reine Zeitmessfunktion. Uns interessiert aber immer, für uns war ursprünglich das Zeitmessen ein Zusatz. Aha. Vergessen, wir kamen ja aus der Inertialsensorik, wir haben uns die Biomechanik der Hüftbewegung angeguckt. Ja? Ja. Also wie bewegt sich, wie dreht sich die Hüfte, wie steht die, wo habe ich den Fußaufsatz, wann ist der Fuß ganz runter, wann kommt der andere Schritt. Das heißt, wir sehen in sehr hoher Auflösung das komplette Schrittbild der Athleten, Laufbild der Athleten. Wir zeichnen diese Daten auch vollständig auf. Wir messen mit 500 Hertz auf 9 Kanälen an der Stelle. Und wir haben alle diese Daten und können so in jeden Schritt auch sehr tief reingucken. Es ist nicht nur so, dass ich einen Schrittzähler habe, dass ich sage, 1 Schritt, 2 Schritt, 3 Schritt, sondern ich kann genau sehen, wo hat der Fuß aufgesetzt, wo ist der Fuß vollständig am Boden, mit klassischem Ground Contact. Wo sind die Flugzeiten? Also alles das sehen wir und können so, da reden wir ein bisschen noch über die Zukunft, können so in Zukunft natürlich noch viel mehr auch in den Daten analysieren und aus den Daten herausfinden, als wir es heute schon tun. Sodass, wenn ich jetzt nicht nur an der reinen Splitzeit interessiert bin als Trainer, sondern auch wissen möchte, warum ist der denn nicht schneller?
Genau.
Warum sind das jetzt hier 13,24 auf 100 Meter, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können einerseits, Smartrex erlaubt es, sehr viele Schranken in typischerweise 5 Meter Abständen auch hintereinander zu machen. Wir haben viele Anlagen weltweit, die über die kompletten 110 Meter 5 Meter Abstände haben, was uns also auch diese ganze Beschleunigungsphase sehr, sehr hoch auflösen zeigt. Mir ist kein anderes System bekannt, was wirklich als Zeitmesssystem 22 Splits macht auf 110 Meter. Und daraus lassen sich natürlich auch schon ganz viele Fragen beantworten. Zum Beispiel die 5-Meter-Zeit war immer schon eine der entscheidenden Zeiten im Antritt. Hängt ja auch sehr eng mit dem Squat-Jump zusammen, mit dem Squat-Jump-Ergebnis in der Diagnostik. Und ich kann aber eben auch zum Beispiel sehen, an welcher Distanz erreiche ich meine höchste Geschwindigkeit auf meinem 100-Meter-Lauf zuerst? Ab wo falle ich wieder ab? Das sind für den Trainer natürlich ganz entscheidende Werte. Und jetzt kommt bei uns aber noch hinzu, weil wir eben sehr hochauflösend diese Inertialsensorik mitziehen und alles ja in einem System stattfindet. Alle Informationen sind hochgenau miteinander verknüpft, können wir natürlich genau sehen, in dem Moment, wo die 5-Meter-Schranke passiert wurde, hat er gerade 2,39 Schritte gemacht, können also damit sehr schön die Schrittlänge im Intervall als Durchschnitt bestimmen und können das sofort laufend machen. Und dann bekommst du als Trainer plötzlich die Information, oh, dieses Verhältnis von Schrittfrequenz zu Schrittlänge im Beschleunigungsbereich, da müssen wir dran arbeiten. Das heißt, ich bekomme jetzt also nicht nur die Information, hier haben wir in einem ganz bestimmten Bereich haben wir ein Problem, sondern du kriegst auch gleich noch Informationen mitgeliefert, wo dann könnte es denn liegen oder wie könnte ich das verbessern? Mit dem ganz entscheidenden Vorteil, es ist nicht eine einmalige Messung im Labor, Das haben wir viele Athleten gesagt. Wir gehen nach Köln ins Labor, wir kriegen einen dicken Report über das, wie wir laufen. Jetzt mache ich meine Intervention. Wie ändert sich's denn jetzt? Oder die sagen mir, du musst mit der und der Schrittlänge laufen. Wie prüfe ich denn jetzt in meinem Laufalltag, in meinem Trainingsalltag, ob ich das tatsächlich auch richtig mache? Mhm. Und da kommt ein System wie SmartTrax zum Tragen, wo man einfach sagt, wenn du willst, und wir haben Top-Athleten, die jeden einzelnen Lauf mit SmartTrax machen, mit Sensorik machen, weil sie eben fortlaufend beobachten, wie sie sich im Training entwickeln. Und damit auch natürlich dann Trainierbarkeit sichtbar wird, wo man sagt, heute hat es einen guten Tag und heute war es nicht so gut.
Absolut. Also deswegen, wir wollen ja eine Lanze brechen, dass wir die Technologie, die wir haben, besser implementieren auch. So, und deswegen bin ich auch, oder als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, wow, das ist super interessant, weil ich natürlich auch wissen muss oder wissen will, wie wirkt sich nicht nur das Konditionelle aus, mit den gesamten Fähigkeiten, sondern wie wirkt sich dann auch in Verbindung technischerseits etwas aus. Und gerade im Sprint, also wenn man viele Experten jetzt auch hört, ist natürlich technisch gesehen noch einiges zu tun. Und gerade mit solchen Systemen kann man auch schauen, in welcher Phase sind Defizite, in welcher Phase ist es schon sehr, sehr gut und vor allen Dingen natürlich auch fort, du hast es gerade gesagt, dass ich das auch nicht nur einmal habe, diese berühmte Labortestung, dann weiß ich, oder entweder kommen die raus und sind euphorisch oder die kommen raus und sind deprimiert, weil das alles nicht gut war und weil sie nicht wissen, wie sie es umsetzen sollen, auch die Coaches, sondern das ist da der Ansatzpunkt da.
Ja, wobei mir also auch Athleten gesagt haben, sie kamen dann aus der Labortestung und mussten 4 Wochen auf den Bericht warten.
Das auch, genau.
Ja, also wo sie sagten, in dem Moment, wo ich den Bericht bekomme, ist mein Trainingsalter schon ganz woanders. Also da bin ich da schon gar nicht mehr. Also ich habe, das bringt, und ich muss sagen, das ist eine der Dinge, die mir an diesem, an der Firma überhaupt, an den Herausforderungen in der Sporttechnologie Spaß machen. Ich habe die Möglichkeit, mit hervorragenden Experten im Sport, in verschiedensten Sportarten, mit Wissenschaftlern zu reden. Ich kann ja auch sagen, einer derjenigen, die mich am meisten beeinflusst haben in der Frühphase, wo es dann wirklich darum ging, warum ist das eigentlich so wichtig, wie ich die 100 Meter laufe oder wie ich einen Sprint ausführe, war damals Michael Johnson. Ich hatte das Glück, ihn kennenzulernen in London 2011, 12. Und habe oft mit ihm zusammengesessen in so einer kritischen Phase für uns, wo wir auch einfach uns selber mal entwickeln mussten und so ein Bild von uns entwickeln mussten. Und er hat gesagt, so, den Wert, den brauchen wir unbedingt.
Wow, interessant.
Und, ja, super spannend. Auch zu wissen, er hat ja selber lange ohne Trainer trainiert.
Also vielleicht nochmal Michael Johnson, ehemaliger 200 Meter Weltrekordler.
400 Meter auch. Ja. Ja. Den 400er hat er, glaube ich, sogar noch länger gehalten.
Ja,
der ist erst vor wenigen Jahren eingestellt worden. Und der war zu der Zeit in UK sehr aktiv, hatte seine eigene Michael Johnson Performance, seine eigene Performance-Einheit in Dallas. Damals bin ich auch öfter gewesen. Und der hat, ich weiß gar nicht, wo das bekannt ist, das hat er mir selber erzählt, er hat eine ganze Zeit lang ohne Trainer als Athlet alleine trainiert, weil keiner wollte seinen Laufstil akzeptieren.
Genau.
Wir wissen ja, also wer ihn noch kennt aus dem Fernsehen, man kann es auch auf YouTube sehen, er läuft halt einen unwahrscheinlich tollen Laufstil und er war seiner Zeit weit voraus und er hat sich eben dann auch sehr viel selber Gedanken gemacht. Also wie er sagte, Johannes, ich brauche unbedingt beim Sprint er wollte die Gradzahl haben, also die Haltung des Körpers. Ich bin ja jetzt, wenn ich im Block stehe, bin ich ja eher sozusagen nach unten geneigt und dann tauche ich ja mit meinem Oberkörper auf und er hat ja dieses ganz aufrecht, fast so ganz leicht nach hinten gelegt, hat er ja favorisiert als Laufstil. Und er sagte, ich will gerne die Kurve haben, wie ich sozusagen auftauche. Und er sagte, das muss an einer ganz bestimmten Stelle in der Entfernung, muss das passieren, damit das optimal ist. Haben wir noch nicht gemacht. Also ich habe noch Dinge auf der Liste wirklich aus den Unterhaltungen, wo ich sagen muss, ist das technisch machbar? Absolut. Wir könnten das, müssen wir ein bisschen Zeit reinstecken. Und ich habe auch den festen Vorsatz, das irgendwann zu tun.
Ja.
Und daran sieht man, also es gibt da Parameter, die sind, man kann das im Video so ein bisschen sehen, Aber man muss halt wirklich sehr sauber auch von der Seite das Video machen. Das ist das Problem bei den meisten Videosystemen, wenn man nicht einen von diesen mitlaufenden Kameraschlitten hat.
Ja.
Und die hat man eben an einem normalen Trainingsalltag nicht. Also es gibt noch ganz viele Parameter, wo wir ganz viel lernen können. Und so, ich habe jetzt Michael erwähnt, aber es gibt auch ganz viele andere super Trainer, super Athleten, mit denen wir zusammenarbeiten durften und dürfen, wo ich sage, das hat mich sehr stark beeinflusst und beeinflusst auch uns als Team, weil man muss ja sagen, also man darf auch nicht die Idee aufkommen lassen, dass das alles auf meinem Mist gewachsen ist, wie man hier in Westfalen so schön sagt, sondern das sind ja Team-Efforts und ich werde auch jeden Tag von meinen Leuten, die sagen, warum willst du das so machen, mach das doch lieber anders. Nicht? Da hat man das immer wieder, dass man an der Stelle auch sich überzeugen lassen muss, dass es anders besser ist.
Ja.
Und wie ich vorhin gesagt habe, wir sind voll von Ideen und Möglichkeiten, wie wir unser System da noch weiterentwickeln können und wie wir auch noch besser werden können, dem Trainer und dem Athleten im Alltag zu helfen. Und das ist unser Ziel. Das muss einfach gehen, das muss jeden Tag möglich sein. Und wir können schon viel, aber wir sind noch lange nicht da, dass wir sagen, wir sind damit zufrieden.
Ja. Also ein guter Einblick, das habe ich auch immer gesehen. Ich freue mich natürlich, dass ihr auch immer beim Speed Summit dabei seid. Ihr seid ja von Anfang an dabei und da sieht man auch wieder, dass die Workshops unheimlich wichtig sind, wo man das mal ausprobieren kann, wo man mal sehen kann, das anfassen kann. Wie mache ich den Sensor um? Wie sieht es aus? Auch dieses Jahr wieder im September, am 14. September, kann ich nur empfehlen. Wenn man da nochmal schaut, gerade Michael Johnson, das ist ja Stichwort Frontside, Backside, aber derjenige, der natürlich sehr, sehr viel eine eigene Technik hatte, wo du sagtest, der war schon Jahre voraus und jetzt kommt das erstmal, wie können wir das implementieren, wie sieht es aus? Vielleicht noch einmal zur praktischen Handhabung. Der Sensor wird umgeschnallt, ich kann es messen, ihr habt eine App momentan und ihr habt, so wie ich es noch sehe, eine Software, wo ihr beide Sachen dann auch die Werte, die dann dort rauskommen, auch aufnehmen könnt und wo das dann hinterher auch für den Trainer oder für den Athleten dann auch dargestellt wird.
Ja, also erstmal mit dem Speed Summit, also wir freuen uns sehr dabei zu sein und freuen uns auch sehr auf den nächsten Event. Wir haben ja auch festgestellt schon, dass der internationaler wird. Man sieht, das ist also nicht nur in Deutschland. Ja. Wir hatten, glaube ich, beim letzten Mal, das erste Mal, auch wirklich Gäste aus anderen Ländern.
Ja.
Und haben sehr gutes Feedback auch bekommen von Teilnehmern und freuen uns total, wieder dabei zu sein und da mitzumachen. Weil da hast du natürlich recht, das Wissen über die Art, wie man auch auf dem Platz Track, Feld, Leistungsdiagnostik machen kann. Das ist noch nicht so weit verbreitet. Ich glaube auch, das ist an vielen Stellen auch noch nicht gut genug in die Ausbildung eingebaut. Das sollte wirklich fester Bestandteil auch von Sportwissenschaftsausbildung sein. Dort ist immer noch der Trend hin zum Labor, dass also viel stärker aufs Labor geguckt wird, dass man sagt, ach nee, so ein Platz, da weht ja Wind, das ist ja ungenau. Ja, also haben wir oft gehört, wo ich sage, ja, ich trainiere da ja halt. Also genau. Was soll ich machen?
Ja.
Ich laufe hier gegen den Wind, da muss ich das ja messen. Ja,
genau.
Und das muss viel stärker da eingebaut werden. Übrigens aus meiner Sicht auch in die Sportlehrerausbildung. Ich glaube, wir müssen Diagnostik in den Schulalltag bringen, in einer ganz anderen Form, weil das eine Möglichkeit ist, Kinder, Jugendliche, die ja sehr smartphone-orientiert sind heute, sehr digital orientiert sind heute, auch wieder abzuholen mit Sport vertraut zu machen und ihnen da, sagen wir mal, Begeisterungspunkte zu bieten. Also das ist ganz entscheidend. Aber nochmal, um die Frage zurückzukommen, wie benutzt man das? Historisch hatten wir natürlich, wir kommen aus dem Jahr 2010, 11, 12, als wir die Technik erstmals entwickelt haben, da war das alles PC-Software, da waren die Smartphones nicht schnell genug. Bluetooth war damals auch noch nicht in der Version vorhanden, die wir hätten nutzen können. Das heißt, historisch war das alles PC-Technik, auch nur auf unter Windows. Und wir haben uns aber seit etwa 2015, das ist entstanden in einem Projekt mit Adidas, haben wir uns Richtung App und Bluetooth und auch Echtzeitanalyse. Alte Analyse war immer bemessen, USB-Übertragung nachträglich auswerten. Also für bestimmte Anwendungsszenarien genau richtig. Wir haben auch viele Kunden, die genau das heute noch genauso machen wollen. Aber die Technik entwickelt sich weiter hin zu Echtzeitanalyse, hin dazu, und das können wir, sind wir auch stolz drauf, können wir heute tatsächlich auch schon auf dem Smartphone zeigen, dass jemand einen Sensor umlegt, von uns startet, läuft auf einer Bahn mit eingebautem Smarttracks oder benutzt unser mobiles System. Und dann bekommt der Trainer, der das Smartphone in der Hand hält, in Echtzeit die Zeiten und Zwischenzeiten übertragen.
Ja, ja.
Das funktioniert schon super. Wir haben inzwischen auch, diese Informationen werden inzwischen auch auf ein Online-Portal übertragen, wo man dann auch nochmal mehr Parameter sieht. Man muss sagen, auf dem Smartphone ist nicht so viel Platz, um wirklich ins Detail zu gehen. Und wir versuchen es wirklich so zu komprimieren, dass der Trainer die Informationen, die er auf dem Feld hat, direkt da hat, während man in der späteren Auswertung, Detailauswertung, dann doch auch online noch mehr Platz auf dem Bildschirm hat.
Ja.
Und an der Stelle nochmal mehr Informationen hat und auch verarbeiten kann über die Zeit. Das ist auf jeden Fall eine Challenge. Wir sind so detaillierte Ergebnisse, dass man da ein bisschen den Smartphone-Rahmen auch sprengt für die, die es wissen wollen. Aber für denjenigen, der sagt, ich brauche hier nur meine Zeiten, wir haben vorhin im Vorgespräch über Hürden gesprochen, wir haben jetzt die ersten Hürden, wo wir auch unsere Magnetschranken einbauen, haben wir mit einem amerikanischen Hersteller gemacht. Für die, die zuhören, ich suche in Europa auch noch einen, der Spaß hat, mal an sowas dran zu gehen.
Das kann ich gar nicht verstehen, dass gerade in Europa und gerade jetzt vielleicht in Deutschland, also ich habe das ja heute angeschaut und der amerikanische Hersteller, ja gut und schön, aber eigentlich muss es doch in Deutschland auch einen Hersteller geben, der es implementiert, weil bei mir ist es so, Hürden. So, als ich das gesehen habe, dass wir sowas und dass ihr sowas macht und wir das nutzen können, dass in der Hürde Systeme eingebaut sind, wo wir gleichzeitig natürlich auch die Messwerte kriegen. Das ist ideal. Das ist ja nur ganz, ganz weit damals im Labor an den Unis gewesen. Und wenn wir sowas nutzen können, wäre es super.
Ja, also was wir gemacht haben, wir haben halt, es gibt eine Komplexität für die Hürdenhersteller, dass unsere Technik, also das sind diese Magnetstäbe, dass die auch in die Mechanik passen müssen. Die Hürden sind verstellbar. Also das ist auf jeden Fall so. Und ich bin mir sicher, dass wir da noch weitere Partner auch finden werden. Der entscheidende Vorteil, hast du gerade schon gesagt, ist hier, wenn wir die Hürden aufstellen, im klassischen Hürdentraining ja eben oft nicht auf feste Distanzen wie im Wettbewerb, wir reden immer von Training, sondern die stehen dann eben so entfernt, dass der Athlet seine zwei Bodenkontakte oder drei Bodenkontakte dazwischen machen kann. Es ist eben, für die Hürdentraining nicht so gut kennen, es ist ein Rhythmussport, ne? Das ist also, das ist vielen, die das dann sehen, sieht so elegant aus im Fernsehen, ne? Ist das nicht klar, aber es ist wirklich ein Rhythmussport. Und deswegen, zu Beginn der Trainingssaison, kann der Athlet halt diese langen Schritte noch nicht. Und dann stellt man eben die Hürden auch sehr ungerade Entfernungen, zueinander, um eben genau passend dann diese Schritte machen zu können und dieses überfliegende Hürden sauber zu trainieren. Und das ist natürlich toll. Wir können einfach die Hürden bewegen, können die auch immer mal so zentimeterweise weiterschieben, ohne dass man ein Messsystem neu adjustieren muss.
Ja.
Wir können also da einfach gehen ins Training, eine mobile Schranke vorne für den Start. Vier gibt auch hier kein Limit. Wie gesagt, das zeichnet uns aus. Wir haben keine Limits. Da kann man auch gleich mal 10 Hürden aufstellen. Ist überhaupt kein Problem. Und dann noch hinten eine Schranke zum Auslaufen, so dass man dann wirklich seine Daten da bekommt. Uns ist klar, dass jetzt nicht alle gleich neue Hürden kaufen werden. Deswegen haben wir das auch als nachträglich anbaubar mit Klett ansetzbares mobiles System, Variante. Also wen sowas interessiert, kann sich gerne bei uns melden. Warten noch auf so ein paar Kleinigkeiten, aber produzieren tun wir die schon. Also das kommt jetzt. Und wir haben auch eine ganze Reihe an Partnern, auch in den USA, die das schon testen. und die damit arbeiten und uns Feedback
geben. Ist da irgendwie, wer das in den USA testet, oder ist das jetzt ein Geheimnis?
Naja, das ist Geheimnis. Das sind, in dem Fall ist das ein Brandon Thomas, der ist Athletiktrainer an einer Highschool. Und denkt man, naja, ein Schultrainer, der ist aber gleichzeitig Experte für Sprinttraining. Das wäre jemand, der dir, Thomas, sicherlich sehr gut gefallen würde. Absolut, der trainiert die Top-Quarterbacks in der NFL. Wow. Er gilt als derjenige, der aktuell den schnellsten, also der einer seiner Athleten hält, also den Geschwindigkeitsrekord über 40 Yards. Ja, ja.
Das muss ich mal nachfragen. Weißt du, wer das ist? Oder?
Ich wusste es, ich kann es nachgucken. Ich muss sagen, ich kriege so viel Informationen aus allen möglichen Sportarten. Ich habe keine Chance. Will ich dir gerne schicken. Ja. Aber ich war an der Schule im Dezember, Anfang Dezember, da hatten wir die ersten Prototypen der Hürden, haben die zusammen getestet. Er ist auch Hürdentrainer. Und das ist natürlich für uns extrem wichtiges Feedback, und die Welt des Sports, gerade auch in der Leichtathletik, ist so international. Ich hatte dann eine Athletin da, seine Co-Trainerin, war eine 400-Meter-Läuferin aus der philippinischen Nationalmannschaft, war noch aktiv, versucht, die Qualifikation für Paris auch zu schaffen. Und da trifft man dann schon auf, denkt man, ich bin hier an der Schule. Ja, aber wo gehen die Leute hin? Also da muss man sich auch realisieren. Es finden eben nicht alle Top-Level-Trainings in Olympiastützpunkten statt oder sagen wir mal bei sehr, sehr bekannten Trainingsorten, sondern viel findet, ja, in dem Fall in einer Highschool statt, in L.A., ja.
Das ist ein wichtiger Punkt, weil das sehe ich auch immer wieder. Ja, es gibt die großen Leuchttürme, wo alle zusammen das gezogen werden, wo alle das so lehrbuchmäßig auch machen wollen. Aber wenn man in die Landschaft guckt, wird viel, viel von den Top-Athleten oder hinterher natürlich in der Vorbereitung, die hinterher Top-Athleten sind in der Vorbereitung von ganz normalen Trainern erstmal vorbereitet, so dass man da auch Systeme hat, die nutzen können. Und du hast es ja gesagt, Leichtathletik, Sprint natürlich, Speed, da wird es entwickelt. Ihr arbeitet in Deutschland auch mit einigen Leichtathletikvereinen dann auch zusammen?
Wir haben eine ganze Reihe an Vereinen, mit denen wir, also historisch natürlich, muss ich immer sagen, Burg Gretesch in Osnabrück war mal auch Ort deutscher Meisterschaften in den 70ern. Ja. Das war die erste damals Tartananlage in Deutschland, meines Wissens. Ich bin jetzt kein Historikexperte, aber deswegen war da viel, war damals eine sehr bekannte Anlage. Die waren die ersten, die damals das fest eingebaut haben. Das war unsere erste fest eingebaute Anlage. Das war ganz klasse. Da war ein Architekt, der die Anlage, die war im Bau. Und der Architekt ist ehemaliger Leichtathlet, Läufer. Und da war ich gerade mit dem mobilen System bei diesem Verein und dann sah der Architekt, und sagte, Mittisch, das muss in den Boden. Ja, sag ich, das habe ich auch schon gesagt, aber wer macht mir das? Er sagte, ich bin der Architekt.
Wow.
Er sagte, ich sorge da jetzt für. Ja. Und kam aus Osnabrück, hat dann die Stadt überzeugt und hat damals auch den Einbauer, also den Oberflächeneinbauer, der Mahnpolitan war das damals, hat er damals auch überzeugt, das zu machen. Und der war schon vielleicht 70, keine Ahnung, war schon älter, aber der hat diese Weitsicht gehabt. Und der lokale Trainer Anton Siemer hat das damals unterstützt, hat uns sehr geholfen. Und mit dem arbeiten wir noch sehr vertrauensvoll zusammen. Er war jetzt auch der Erste, der unsere Smartrex-Hürden...
Genau. Anton Siemer, LG Osnabrück, genau. Und genau, ich auch schon ausgetauscht habe. Ich glaube, er hat mir das auch gesagt, dass so ein System jetzt geht und das weiß ich noch gar nicht, das gibt's doch gar nicht. Und jetzt hier interessant,
wie er das auch noch. Ich war hier, Anna, meine Kollegin, und Katharina, also unsere Sportwissenschaftler, die fahren da öfter hin.
Ja.
Und da wird eben, ist auch natürlich die räumliche Nähe. Da werden die Sachen getestet, da wird Feedback abgeholt. Wir haben so weltweit vielleicht 10 Partner, die sehr früh Zugang bekommen zu solcher Technologie. Brandon in L.A., Dwight Phillips in Atlanta, ehemaliger Olympiasieger im Weitsprung.
Genau, wow. Ja,
ja, interessant. Benutzt seit vielen Jahren unser System. Interessanterweise als Nebenpfad sozusagen, der trainiert, die müssen alle irgendwie ihr Geld verdienen, der trainiert junge American Footballer für den Combine.
Ah, okay.
Und der Combine ist, für die, die das in Deutschland nicht wissen, ist halt ein Riesen-Event, bei dem junge American Footballer getestet werden. Das ist interessant, das ist ein Riesen-Event im Fernsehen übertragen. Was machen sie da? 40-Yard Dash, das ist der Sprint, 40 Yards. Dann müssen sie einen Counter-Movement-Jump machen, dann müssen sie Broad-Jump machen, dann müssen sie 5-10-5, das ist so ein Change-of-Direction-Test. Sie müssen Three-Cone-Drill machen oder Pro-Agility, die haben so unterschiedliche Namen. Was ist das? Das ist eine leistungsdiagnostische Erhebung als Wettbewerb. Mhm. Und derjenige, der da am besten abschneidet, kriegt hinterher den besten Vertrag.
Ja.
Das ist also wirklich ein Ranking, wo einfach nach den athletischen Fähigkeiten, hat man ein System aufgestellt, da wird nach den athletischen Fähigkeiten geguckt. Und derjenige mit den besten athletischen Fähigkeiten ist dann der First Draft. Das ist derjenige, der also da auch eine gute Chance hat, dann zu einer sehr guten Mannschaft zu kommen. Und das ist, finde ich, sehr spannend, weil dort hat man institutionalisierte Leistungsdiagnostik, die man so in vielen Bereichen nicht kennt. Wir haben eine andere Sportart, Cricket. Ist jetzt auch hier keine deutsche Sportart. Im Cricket ist es so, dass sich alle in den großen Mannschaften, muss sich jeder alle 2 Wochen einem Leistungstest stellen, Off-Season alle 4 Wochen. Und dort wird wirklich in der athletischen Fähigkeit entschieden, kann derjenige Mitglied der Mannschaft bleiben. Das hat also wirklich unmittelbare Konsequenzen und für die, die jetzt kein Cricket spielen, also ein früherer Kapitän der indischen Nationalmannschaft, ein sehr bekannter Sportler, der hat das mal, muss auch ein YouTube-Video zu geben, der hat das mal begründet, sagt er, wenn ich 1/100 Sekunde schneller bin und will den Ball haben, wir laufen aufeinander zu, der Gegner kommt von der einen Seite, ich von der anderen Seite, er sagte, ich bin bei 10 Meter pro Sekunde, so eine klassische Top, also geht auch noch schneller, nicht? Ist 1/100 Sekunde 10 Zentimeter.
Ja.
Wenn ich meine Hand also 10 Zentimeter näher am Ball habe als der andere, dann bin ich erfolgreich.
Sehr gut.
Das heißt, die 1/100 Sekunde ist absolut spielentscheidend.
Ja.
Absolut. So argumentiert er. Er sagt, wir müssen darauf achten, natürlich alles andere, das Vermögen mit dem Ball umzugehen und in dem Fall im Cricket ja auch den Ball zu schlagen und so weiter. Das sind ja ganz wichtige Fähigkeiten. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Athletik, wir haben über Schnelligkeit gesprochen zu Anfang, ist absolut mitspielentscheidende Fähigkeit. Und wir haben das in vielen anderen Bereichen, vielen anderen Sportarten noch nicht so etabliert mit der Leistungsdiagnostik. Wobei ich im Tennis, meine Kollegin Katharina ist jetzt in 2 Wochen in Mumbai auf einer Veranstaltung vom Internationalen Tennisverband, ITF. Und da geht es um die Frage Leistungsdiagnostik im Tennis, Festeinbau von Smartracks in Tennisanlagen, um eben direkt auf dem Court die Sprintfähigkeit abzufragen. Denn so eine Art Baseline-Test wird es dann geben, dass man sagt, okay, Mitschläger einmal dort die Grundlinie abqueren, damit das im Training, genau was wir gesagt haben, nicht nur im Labor, sondern das muss im Training regelmäßig abgefragt werden und trainiert werden. Und so sehen wir, kommen wir in viele, wir arbeiten im Hockey, gerade auch in Deutschland im Hockey sehr gut mit den Vereinen und auch mit dem Verband zusammen. Da gibt es ganz viele Gründe, warum Leistungsdiagnostik Teil von Training sein sollte.
Es ist also absolut. Deswegen, das ist ja allein die Erfahrung, ein Schatz, mit welchen, ich sag mal, Personen du schon gesprochen hast, so nach dem Motto. Und das fasziniert mich auch immer, Johannes, wenn man sagt, hier gerade deswegen machen wir den Podcast, deswegen machen wir auch, wir sagen ja beim Speedsound, wir müssen mal alle zusammenkommen und uns austauschen. Es sind so viele Personen, die man vielleicht, wenn man sie zum ersten Mal sieht, gar nicht weiß, was dahinter steckt. Aber allein bei dir jetzt die Erfahrung, die du wieder natürlich hier zu einem, ja, ich sag mal, in eine Praxis überführst, das ist ja das Wichtige. Und deswegen starten wir auch diese Reihe der Gründer, Sportstack etc.
Toll, ja.
Und ich höre jetzt auch zum ersten Mal einige Sachen, wo ich sage, wow, klasse, ja. Ob, Mumbai, ja, hier, wenn ihr noch einen Schnelligkeitsexperten braucht, hier, Curaçao wurde ich schon eingeladen, Mumbai wäre auch nicht schlecht hier, ja. Ne? Deswegen.
Ja, ach, man ist erstaunt, also wie viel es wirklich auch an Veranstaltungen gibt und an interessanten, das ist jetzt wirklich ein Event zur Trainer-Coach-Ausbildung.
Ah, okay.
Also das ist im Rahmen von Trainerausbildung der indischen Tennis Federation, aber das wird von der Welt Tennis Federation organisiert. Und da freuen wir uns natürlich auch total, dass wir da eingeladen sind, um einfach mitzudiskutieren und mitzugucken, so wie kann man das verbessern. Und ich habe gelernt, ich muss natürlich immer aufpassen, ich bin kein Sportwissenschaftler. Mhm. Und ich sage das den Leuten auch. Mhm. Nicht? Man muss aber sagen, aus Sicht der Sporttechnik, ich rede halt mit ganz vielen Trainern. Ich rede mit ganz vielen Athleten auch,
ja.
Und mit anderen. Es gibt tolle andere Firmen im Bereich der Sporttechnologie, die super interessante Sachen machen. Und da gibt es auch einen Austausch. Also von daher, ich sammle viel auf. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, vorsichtig. Ich bin kein Sportwissenschaftler. Aber ich glaube, dass wir ganz, ganz viel Wissen über die Möglichkeit von Datenerhebung und auch die Inhalte von Daten wird schon aus unserer Ecke kommen müssen, weil halt der normale Sportler, der Trainer, der sehr viel weiß, an der Stelle den Zugang gar nicht hat zu diesen großen Datenmengen und zu den Möglichkeiten, die zu analysieren. Von daher müssen wir zusammenarbeiten. Das ist wirklich, das ist ein sehr multidisziplinäres Feld.
Absolut, absolut. Und deswegen ist ja auch, so sehe ich unsere oder meine Aufgabe auch, dieses Netzwerk so auszubilden, dass man auch zusammenkommt, dass man sagt so, nicht die einen, wie es so schön heißt, im Elfenbeinturm von der Wissenschaft, sondern du bist ja derjenige, der das schon transferiert in Lösungen und natürlich dann auch die Coaches, Athleten dann auch das nutzen können. Ja. Weil das ist ja auch wichtig. Das heißt, die Coaches müssen natürlich auch im Kopf haben, ja, ich habe das oder ich kann da rankommen, aber ich muss es auch nutzen. Ja, und wenn ich jetzt mal einen Punkt sagen kann, wie würdest du denn rangehen, wenn ein Speed-Coach, egal in welchen Bereichen, sagen wir jetzt mal linear, irgendetwas testen will? Was würdest du sagen, was wäre wichtig?
Naja, ich würde erstmal sagen, dass er überhaupt testen muss. Also das ist schon der, ich glaube, das ist schon der erste große Schritt. Und wir wissen halt auch, das ist ja auch studienmäßig gut belegt, die Stoppuhr reicht nicht. Also die ist einfach, gerade jetzt im Sprint, also die Stoppuhr reicht für Langdistanzen, komme ich da so in den Bereich von 4/10, komme ich durchaus hin. Aber die Stoppuhr hat ja eine weitere Einschränkung. Zum einen muss der Trainer sich plötzlich auf Stoppen konzentrieren. Er kann sich nicht so sehr auf den Athleten konzentrieren. Also er guckt, wie der läuft. Das heißt, das behindert ihn auch. Und er kriegt die Zwischenzeiten nicht hin. Also ich kann eben, als gerade im Sprintbereich, ich kann nicht alle 5 Meter einmal eine Zeit wegklicken mit der Stoppuhr. Das ist völlig unmöglich. Also und auch da sind natürlich die Schwankungen, haben so großen Einfluss, dass ich das nicht hinbekomme. Ich glaube, dass ein Sprintcoach, und es gibt viel Wissen in dem Bereich, also deswegen, das ist, glaube ich, die Werthaltigkeit vom Speed Summit. Also ich glaube, ich würde ihm, wenn er noch wenig Erfahrung hat, ich würde ihm sagen, muss zum Speed Summit gehen.
Ja, genau, danke. Genau.
Ja, nein, da glaube ich ganz fest dran. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, sich weiterzubilden, zu lesen. Aber am Ende des Tages muss jeder für sich entscheiden, wie komme ich während des Trainings im Alltag, wie komme ich an Daten?
Ja.
Und wir haben Top-Trainer, ich habe jetzt gerade einen im Kopf in Mumbai auch zufällig, der den schnellsten Inder trainiert, der liegt so knapp bei 10, gut bei 10 Sekunden, also schon für Indien super. Und der sagte, ich mache keinen Lauf ohne Testen. Der benutzt jetzt nicht unsere Schranken, der benutzt ein anderes Schrankensystem. Aber ich denke, das ist erstmal das Entscheidende, dass du überhaupt was misst. Das ist wirklich. Und der sagte, ich gehe morgens zum Training, ich baue meine Schranken auf. Und dann wird trainiert, nicht umgekehrt. So, also und zwar jeden Tag und nicht sagen, ich mache mal einmal alle 3 Wochen eine Messung. Kein Training ohne Testen. Und das ist, glaube ich, erstmal unabhängig davon, für welche Technik man sich entscheidet, ist das, glaube ich, das Entscheidende. Zum Speed Summit gehen und zu verstehen, was bedeutet das denn dann, was ich da sehe? Weil das merken wir schon oft, dass die Leute sagen, so, ich komme dann dahin, ich bin Techniker, in Anführungsstrichen, Und dann sage ich, hier, guck mal, hier kannst du messen. So, dann rennt der und dann habe ich jetzt ein schönes Resultat. Und dann guckt der Trainer mich an und so, was mache ich jetzt? Ja, wo ich sage, also nochmal, ich weiß jetzt schon eine ganze Menge, aber ich fühle mich eigentlich, ist es nicht richtig, wenn ich ihm jetzt sage, was er machen muss, weil ich ja in der Regel den Athleten auch gar nicht genug kenne, um jetzt da so mal eben Aussagen zu treffen. Aber es ist sehr plakativ, ne? Dass wir dann was messen und dann guckt er mir an und sagt, was mache ich jetzt? Was wir schon tun wollen, das ist so einer der Vorsätze und wo wir eben sehen, wir brauchen mehr Leute, wir wollen auch gerne mit Partnern zusammenarbeiten. Wir müssen in den Bereich der Empfehlungen rein. Mhm. Gar nicht aus dem Grund, dass wir meinen, wir wissen es am besten oder wir wissen, was man tun muss, sondern einfach aus dem Grunde, wir haben den Zugriff auf die Daten. Es sind so viele Daten, die wir auch aus dem heutigen System, die schon da sind, die wir gar nicht sinnvoll nach außen bringen können, weil es dich erschlägt. Mhm. Wir sind halt nicht im Labor. Ja. Wir stehen am Platz, wir müssen jetzt was tun. Und ich glaube, dass wir da ein großes Potenzial haben für Firmen wie U-Motion, sicherlich auch für andere, aus den Daten, die erhoben werden, auch Empfehlungen abzuleiten. Gar nicht jetzt im Sinne so, du musst genau so trainieren, aber zum Beispiel bestimmte Dinge zu überprüfen oder auch festzulegen oder auch weiter zu messen im Sinne von so, jetzt musst du mal das messen oder mess auch mal einen etwas längeren Lauf und nicht nur den Sprint. Oder gerade bei den Distanzläufern, lauf mal nicht immer nur so weit, sondern mach auch mal Kurzsprints, aber dann guck dir die auch an. Ja, guck dir an, wie schnell du bist, wirklich auf den ersten 5 Metern, eine super wichtige Zeit. Und auch wo du müde wirst. Also das ist, Ermüdung ist ein ganz großes Thema. Ja. Und wir arbeiten mit Trainern zusammen, die sagen, wir fischen unsere Leute aus dem Training, wenn wir merken, dass die bei bestimmten Übungen eben in ihrer Leistung so abfallen. Großes Thema ist natürlich stark zunehmende Bodenkontaktzeiten. Da fischen wir uns raus, weil wir wissen, dass die Verletzungswahrscheinlichkeiten hochgehen. Also auch nie vergessen, wir haben natürlich das eine Ziel, den Athleten besser zu machen, schneller zu machen, soll höher springen, was auch immer. Aber wir müssen ihn auch gesund halten.
Genau.
Wir müssen sehen, dass der Athlet gesund bleibt. Auch natürlich mit dem schöne Anekdote von Dwight Phillips, den ich in Atlanta auf dem ehemaligen Warm-up-Track von einem Olympiastadion da kennengelernt habe. Zählte mir, er wohnt 1,5 Stunden von da weg. Da habe ich gefragt, warum trainierst du hier? Da hat er gesagt, ja, das ist ganz einfach. Dieser Platz hat die beste Oberfläche. Der hat eine reflexive Oberfläche, das vermindert die Verletzungswahrscheinlichkeit für meine Athleten. Der trainierte da Weitsprungtalente. Er sagte, wenn ich Weitsprungtalente aufsammle, dann fange ich an, mit denen zu arbeiten. 10, 11, 12, so in dem Alter fangen die an. Ist noch nicht richtig spezialisiert, aber in dem Alter fängt er an, mit denen zu arbeiten. Ich mache ja eine Investition in die. Stell dir mal vor, jetzt, ich investiere da 6, 7 Jahre
ja.
in die und dann verletzt sich ein Weitspringer am Bein. Das kann ganz schnell dazu führen, dass er aufhören muss.
Ja. Ja,
das gerade im Weitsprung ist das super kritisch durch diese einseitige Belastung. Sagt er, ich werde alles tun, dass meine Athleten sich nicht verletzen. Und wenn ich dafür jeden Tag 1,5 Stunden fahren muss, dann mache ich das. Das heißt, ich schaue mir die Oberfläche an und ich schaue mir, ist das eine gute, das war jetzt spezielle Geloberfläche, super reflexiv, super angenehm, da drauf zu laufen. Ich weiß, hier ist die Verletzungswahrscheinlichkeit für meine Athleten deutlich geringer. Deswegen bin ich hier.
Ja, super. Ja. Das ist ja auch unheimlich spannend, dass man so mit Firmen zusammenarbeitet. Ihr habt Partnerschaften, ihr habt Politan jetzt hier, die ja bei uns auch die Bahn in der Helmut-König-Halle gelegt haben. Und das ist auch sehr interessant. Das heißt, da kommt es auch drauf an.
Ne? Da kommt es total drauf an. Also wir arbeiten inzwischen mit fast allen großen Laufbahnherstellern zusammen hier in Europa sehr stark mit Politan natürlich auch historisch. Deutschland, Frankreich, UK sind wir sehr stark mit denen. Aber es gibt andere Länder, wo die nicht so aktiv sind. Da arbeiten wir dann natürlich auch mit anderen zusammen. Und für uns ist extrem wichtig, dass dort, wo Smartrex eingebaut wird, dass das eben gute Bahnen sind. Das ist etwas, was aus unserer Sicht sehr wichtig ist. Und das sollte auch jeder für sich selbst überlegen. Es gibt im Tennis jetzt erstmalig die Bewegung, dass man eben prüft, wie kommen wir davon weg, dass wir nur rot angemalten Beton haben, als Oberfläche, weil es ist bekannt für Tennistrainer, auch gerade die Trainer auch, die den ganzen Tag auf diesen Plätzen stehen und denen dann abends der Rücken wehtut. Das geht deutlich besser. Mhm. Und da gibt es jetzt auch eine Bewegung im Tennis zu fragen, wie können wir für die Gesundheit unserer Athleten sorgen, unserer Trainer sorgen und wie können wir mit besser reflexiven Oberflächen Verletzungswahrscheinlichkeiten verringern und trotzdem die spielrelevanten Größen, also da gibt es, wir arbeiten mit den Leuten auch zusammen, die also diese Testungen machen. Da gibt es halt Testgrößen, die müssen die einhalten, damit der Ball richtig reflektiert und richtig fliegt und so weiter. Das ist also gar nicht trivial, aber es gibt viele sehr gute Hersteller und auch Platzbauer. Die Top-Leute fliegen wirklich, kein Witz, die fliegen um die ganze Welt. Ich kenne einige von denen und bauen eben die Top-Tennisplätze. Die werden von einigen wenigen Experten weltweit gebaut. Weil nur die das notwendige Fachwissen haben, den Platz so optimal zu bauen, dass der eben die besten Eigenschaften hat. Und zwar nicht nur, dass es im Fernsehen gut aussieht, sondern auch, dass die Spieler am Ende des Tages gesund vom Platz gehen.
Das ist ja der Wichtige. Alles, was wir natürlich entwickeln, wo wir hin zur Performance kommen, zur Meisterschaft und Sonstiges, hängt immer damit zusammen, was kann ich vorbeugend machen, wie kann ich den, ja, ich sag mal, den Athleten, Athletinnen auch dann so vorzubereiten, dass sie eben sich nicht verletzt, dass sie also langfristig da etwas natürlich vom Sport hat. Und gerade wenn ich so höre, in den USA, oder auch bei uns jetzt hier, da sind langfristige Planungen und wenn es dann zum Höhepunkt kommen soll, das sieht man ja auch dann teilweise, sind die Verletzungen da und der Dropout ist da und die sind gar nicht mehr in diesem Level angekommen.
Ja, und da muss man einfach sagen, in dem Moment ist Training komplett gescheitert. Ja. Das darf man nicht vergessen. Also ich sage immer nur, ich mache den schneller, schneller, schneller. Und wenn ich dabei den Athleten überfordere, wenn ich den Athleten möglicherweise sogar so krank mache, dass er gar nicht mehr den Sport ausüben kann. Mir hat mal ein Experte aus dem englischen Fußballverband gesagt, dass sie, ich glaube, bis zum 18. Lebensjahr bei den High Potentials ihrer Athleten hatten sie Dropout-Raten von Größenordnung 40-50%. Ja. Was heißt das? Das ist eine sehr alte Zahl, die ist so bestimmt 15 Jahre alt, aber was heißt das? Das hieß, dass von den High Potentials mit 18 40% den Sport nicht mehr ausüben können. Ja. Ja, was ein Verlust. Also auch einerseits für den Einzelnen, für die Kinder, Jugendlichen, die da betroffen sind, die ja verletzt sind dann. Aber was auch für ein Verlust für den Sport. Mhm. Ja, wo man sagt, da sind große Talente, die kommen gar nicht dahin, mal erwachsen zu sein. Gerade in der Jugend sind natürlich Verletzungen durch, ich nenne das jetzt einfach mal ungesundes Training, also Training, was überlastet, was falsch belastet, sind natürlich durch die ganzen Wachstumsherausforderungen auch, sind natürlich besonders gefährlich.
Absolut, ja. Absolut. Das ist der Punkt, wo auch die Trainer frühzeitig, du hast es ja erwähnt, die Trainer frühzeitig dann auf Systeme zurückgreifen sollten, damit es eben zu solchen Sachen nicht kommt und gleichzeitig natürlich die Trainer auch das Wissen haben. Wie kann ich es einsetzen?
Genau, und da nochmal, da haben wir einen großen Weg zu gehen, auch bei Emotion. Ich kann aber sagen, wir haben gerade abgeschlossen, ein 3-Jahres-Projekt, auch finanziert durch ZIM, das ist einer der großen Mittelstandsförderer vom Bund, wo wir mit der Universität Hamburg und einem Partner Probelligence für Machine Learning das Ziel hatten oder haben eigentlich auch immer noch, Verletzungen im Laufbereich, Distanzlaufbereich vorherzusagen. Mhm. Das ging also sozusagen um Injury Prediction. Was heißt das? Das heißt, wenn ein Sensor von uns getragen wird, haben wir ja sehr detaillierte Informationen über die Biomechanik. Wir sehen Hüftdrehungen, Hüftstellungen, wir sehen Impacts, wir sehen eben Bodenkontaktzeiten, wir sehen Unmengen an Dingen. Bei jedem einzelnen Schritt, wenn einer Marathon läuft, mit dem System sehe ich jeden einzelnen Schritt in voller Auflösung, habe da also einen riesen Datenpool, in den ich rein analysieren kann. Mhm. Ich sehe zum Beispiel, oh, der wird müde, dann ändern sich nämlich bestimmte Laufparameter, ändern sich. Wenn der zu müde ist, darf der nicht mehr laufen. Mhm. Dann habe ich sozusagen, dann geht so ein Injury Risk, das geht sozusagen nach oben. Mhm. Ja, so. Das ist Wissenschaft, das ist jetzt eben nicht im Trainingsalltag angekommen. Erfordert auch noch manuelle Auswertung. Aber wir haben sehr viel Erkenntnis gesammelt. Wir hatten 120 High-End-Läufer, das heißt, dass die laufen so mindestens 100 Kilometer die Woche. Und wir hatten in dem Projekt, da gibt es, glaube ich, auch erste Veröffentlichung schon zu, hatten wir also bei 120 Läufern, die zu Beginn des Projekts unverletzt waren, mindestens ein halbes Jahr, hatten wir etwa 70 signifikante Verletzungen, die also klinisch analysiert wurden bei über 60 Läufern. Einige waren doppelt verletzt, viele mussten dann mit dem Laufen pausieren. Und diese Daten werden aktuell in der Doktorarbeit analysiert, mit dem Ziel, dort so etwas möglicherweise vorhersagen zu können. Mhm. Dass ich sage, hey, dein Laufbild ändert sich. Du musst jetzt mal aufpassen.
Ja.
Gerade im Distanzbereich ist es durchaus üblich, in Schmerzen reinzulaufen. Und das mag auch mal sinnvoll sein, aber das kann eben auch dazu führen, dass ich mal wirklich harte Verletzungen entwickle. Und da sehe ich die Zukunft auch von Systemen wie unserem, dass man an der Stelle, dadurch, dass sie so hoch aufgelöst sind, dass man sie, wir reden von einem 10-Gramm-Sensor, dass man den auch natürlich bei jedem Training tragen kann. Wie gesagt, wir haben viele Athleten, die das schon tun. Und dass man damit dann in der Lage ist, in Zukunft auch Trainingsrisiken so frühzeitig, das muss ja das Ziel sein, so frühzeitig abzufragen, dass es gar nicht erst in die große Verletzung geht, sondern dass sich nur Verletzungen andeuten. Und dann hat der Trainer die Möglichkeit zu sagen, oh, ich muss hier was ändern.
Sehr gut. Also wir können noch so viel erzählen. Es ist so spannend, so nach dem Motto, wir auch hier wieder, Johannes, herzlich gerne, zweiter Teil, vielleicht mal Ende Saison, danach mal, weil heute sind wir in einem Langsprint, aber nichtsdestotrotz nähern wir uns der Ziellinie und ich verspreche auch nochmal, dass wir da auch von dem Wissen, was der Johannes natürlich hat, auch weiter, ja, ich sag mal, etwas rausziehen können, profitieren können, aber für heute nähern wir uns der Ziellinie, aber nicht ohne mal zu fragen, du bist so weit jetzt in der Welt rumgekommen, fließt auch noch so rum, aber was war so dein prägendste Erlebnis, wo du sagtest, boah, zum Glück habe ich hier Home Motion Smart Rex, das war doch ein Erlebnis, das war klasse.
Ach, für mich macht sich das tatsächlich in der Regel an Personen fest.
Ja.
Das sind auch, wenn man jetzt sagt, man reist viel am Ende des Tages und ich mache das jetzt schon mein ganzes Berufsleben, man reist viel, aber für mich sind es immer, und es gibt auch sehr beeindruckende Landschaften und Gebäude und Dinge, die man erlebt. Aber am Ende des Tages mache ich es für mich selber immer an den Personen fest und auch an den Kulturen. Und für mich, ich sage mal, das Geschenk, mit einem Michael Johnson essen zu gehen und mit dem wirklich auch über solche Dinge diskutieren zu können, mit einem Stefan Diagonal, den ich sehr schätze. Ich kann mich gut erinnern, wir saßen, das war einer meiner Highlights, wir saßen im Mommsenstadion unter einem Flutlichtmasten, was super heiß, und haben wirklich so auf das Stadion geguckt. Da waren mehrere hundert internationale Athleten, weil während der Europameisterschaft, da war das Trainingsstadion, haben wir gesessen und haben diskutiert über genau diese Fragen, die wir heute auch angerissen haben. Und er hatte gerade einen Break, er macht dann immer die Fernsehübertragung fürs französische Fernsehen da und hatte gerade Pause, kam mit dem Fahrrad rüber, wir waren beide mit dem Fahrrad dann unterwegs, fuhren also während der Europameisterschaften mit dem Fahrrad rum. Ach, das ist einfach, das ist fantastisch, und das habe ich nur zwei Namen erwähnt, aber es gibt viele andere, und das sind für mich die Highlights, das ist das, was mich begeistert und motiviert. Und man sagen muss, es ist nicht einfach. Für eine kleine Firma, die selbstfinanziert ist im Sporttechnologiebereich, das ist hart. Das ist auch, das gehört auch dazu. Und dann braucht man diese Motivation.
Ja.
Aber auch so ein Gespräch, wie wir das heute führen, das ist letztlich das, sich auszutauschen. Und sehr oft ist aus den Gesprächen eben auch was gekommen. Und das sind auch die Ideen, die wir brauchen, um dann unsere Technologie, um Fragen, Herausforderungen aufzunehmen und dann eben zu sagen, so, hier müssen wir den nächsten Schritt machen.
Absolut, super, vielen lieben Dank. Und das motiviert mich natürlich auch immer. Ja, ich hätte das jetzt angeschlossen so, aber du hast es schon erwähnt, was dich motiviert. Wo ich sage, da steckt noch so viel in den Personen, die Story, die Geschichte hinter den Personen, was wir nie so rausfinden, wenn du dein System nur erklärst und danach sind wir alle weg oder sowas, sondern durch solche Gespräche, auch durch so eine Zusammenkunft vielleicht auch mal und Speed Summit natürlich gehört dazu, das sind die interessanten Sachen. Und so kann man sich auch weiterentwickeln, vielleicht Fragen stellen, vielleicht Antworten bekommen. Und wir haben jetzt zwei Sachen. Diese Podcast-Folge ist ja heute die erste, wo wir sagen, wir gehen auch mal in den Gründungsbereich rein, wir gehen mal in die Firmen rein, wir interviewen auch mal die Personen, die dahinter stehen. Und deswegen zum Schluss mal ist es so, Empfehlung. Aber wir wollen heute mal auch mal fragen, wenn Personen im Kopf haben, sich selbstständig zu machen im Sportbereich allgemein, wo würdest du sagen, das ist meine Empfehlung, da habe ich viel gelernt und vielleicht auch, das würde ich heute ganz anders machen?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, dass jemand, der sich selbstständig machen will, das muss man wollen. Das muss man wollen und das ist dann mal einfacher, mal nicht so einfach. Ich glaube, ich würde da ganz klar entscheiden zwischen Bereichen im Sport, wo ich eine Fähigkeit habe, als Trainer, als Berater, als Journalist auch, wo ich einfach mit dem Wissen, was ich habe, mit der Erfahrung, die ich habe, unmittelbar Geld verdienen kann, indem ich sage, ich mache Dienstleistungen, ich mache Consulting, ich arbeite in bestimmten Bereichen. Das hat den großen Vorteil, dass man eigentlich mehr oder weniger unmittelbar Geld verdient. Wenn man in den Sporttechnologiebereich reingeht, so wie wir das gemacht haben, wie gesagt, ja auch mit Hindernissen und Umwegen, dann ist es schon hart, weil man muss sehr, sehr, sehr viel in Vorleistung gehen und das, was du hier siehst, da sind man Jahre an harter Arbeit, an Vorfinanzierung. Also ich habe da selber sehr, sehr viel von meinem eigenen Geld reingesteckt. Das ist schon hart und das ist auch typischerweise ein langer Weg. Mhm. Wenn man externe Finanzierung hat, also sprich, man findet einen Investor, man auch eine Gruppe von Investoren, dann geht man nochmal einen ganz anderen Weg in dem Sinne, dann ist man natürlich auch sehr stark fremdgesteuert, dann sind sehr harte Anforderungen da. Wie schnell muss tatsächlich ein Ergebnis kommen? Wie schnell muss man erfolgreich sein? Mit dem Ergebnis, dass sehr viele, die sich im Bereich der Sporttechnologie versuchen, das ist aber im Bereich der Startups eh so, dass ich sag mal 7 von 10 sind relativ schnell wieder pleite. Das muss man sich auch vor Augen halten. Im Rückblick kann ich dir sagen, wir haben damals mit 0 angefangen. Mhm. Also wir hatten mehr oder weniger gar nichts, als wir das gegründet haben. Und ich kam eigentlich eher aus dem Managementbereich. Das heißt, ich hatte schon international auch gemanagt, auch sehr gutes Geld verdient, können wir nicht beschweren. Ich hätte wahrscheinlich mit dem Geld, was ich hatte, eine andere Firma übernehmen sollen, die ein bestehendes Geschäftskonzept hat, die auch schon Geld verdient. Und dann von dort aus mit der Basis im Hintergrund das entwickeln, was mich dann heute auch so umtreibt. Aber daran merkt man schon, dass das sind sehr persönliche Sachen. Ne? Mhm. Denn man muss fragen, so wo stehe ich eigentlich in meinem Leben? Also wie alt bin ich? Mhm. Also mache ich das jetzt? Habe ich auch schon ein bisschen Startkapital? Mhm. Es gibt insgesamt in Deutschland sehr viele Möglichkeiten, an Startkapital zu kommen. Es gibt eigentlich ein gut funktionierendes Angel-System. Wenn man also ein gutes Konzept hat, kann man das vorstellen. Und Business Angels, tatsächlich dieses englische Wort benutzen, muss man googeln, findet man also in Deutschland auch einen Verband. Und es gibt den Hightech-Gründerfonds, das ist ein ganz wichtiges. Es gibt hier in Nordrhein-Westfalen die NRW-Bank. Bayern fördert sehr, sehr gut. Und es gibt auch alle möglichen Bundesprogramme. Also man kriegt schon einiges an Förderung, man kriegt Hilfestellung. Aber es ist eine sehr, sehr individuelle Frage. Und ich würde sagen, versucht es nicht alleine, sucht euch Gleichgesinnte, macht es zu mehreren. auch gerade in so einer Verteilung, einer, der vielleicht die Technologie macht, einer, der vielleicht auch viel vom Geschäft und vergesst nicht, ihr braucht einen, der richtig viel von Verkaufen versteht.
Ja,
ja, weil am Ende des Tages so schön, und ich komme eher aus der Technologieseite, und wir haben bei Humotion auch sicher lange Zeit dieses Schwergewicht nicht auf wirklich auch auf die Finanzierung von Vertrieb gesetzt. Das ist notwendig. Und nur so kann man dann eben auch langanhaltend erfolgreich sein.
Ja, vielen Dank. Meine Güte, da kommen die Erfahrungen nochmal raus. Und das ist ja auch so. Es gibt so viele Ideen und die vielleicht nicht umgesetzt werden, wenn diese Geschichte, und so hoffe ich, dass natürlich deine Geschichte Gründer mitbekommen, potenzielle Gründer, aber gleichzeitig auch Coaches, die sagen hier, ich kann das nutzen. Das ist ja so unsere Intention, die wir hier fahren. Und deswegen vielen, vielen lieben Dank. Es ist eine spannende Zeit. Jetzt zum Abschluss nochmal, wo geht die nächste Reise hin?
Ich bin sicherlich jetzt nochmal, ich komme ja gerade aus Italien zurück, aus Bologna. Wir haben jetzt Mitte Juni, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt einen sehr, sehr bekannten italienischen Sprintcoach, mit dem ich mich treffen werde, der einige der Top-Leute für Paris trainiert. Mit einem amerikanischen Coach auch in Italien. Also das wird sicherlich ein Schwerpunkt. Ich habe Anfragen aus Malaysia, auf Borneo, Sabah, wo ein größeres Projekt ansteht. Ich weiß es noch nicht. Also das entscheidet sich vielfach sehr, sehr kurzfristig.
Ja.
Als letzten Punkt würde ich nochmal sagen, wir haben viele Smartrex-Anlagen, die es gibt, wo den Leuten lokal gar nicht klar ist, dass es diese Anlage da gibt.
Ja, das, so. Ja.
Das ist für mich wirklich wichtig. Also wer sich interessiert, Smartrex dort dran, da gibt es die Locations. Guckt mal, ob ihr was in der Nähe habt. Weil es ist schade, dass an der Stelle es einzeln dann genutzt wird, aber dass andere, die auf derselben Bahn trainieren, das gar nicht wissen.
Genau.
Es ist eben dieses Bewusstsein für die Notwendigkeiten, für die Fähigkeiten und für die Möglichkeiten, die man da hat, ist noch nicht genug. Und das ist unsere Aufgabe mit, das zu machen. Vielleicht schaffen wir das mit dem Podcast hier ja auch.
Absolut. Und das werden wir natürlich auch in den Shownotes, wie es immer so schön heißt, vernetzen, sodass man auch weiß, wo seid ihr überhaupt? Was kann man nutzen? Und muss ich auch dazu sagen, tolles Team hast du mit Anna, Katharina, Hanna, wie ich ja schon kenne, die auch uns unterstützen. Und wir werden das machen, dass die Smartrack World dann auch natürlich größer wird. Und ja.
Freut mich sehr. Und nochmal vielen Dank für die Gelegenheit, hier die Diskussion zu haben. Und nochmal, das sind eben genau die Sachen, die Spaß machen.
Ja, danke. Und mir natürlich auch. Und vielen Dank, dass ich natürlich jetzt hier in eurem Headquarter war. Ist ja auch eine Premiere.
Ja.
Johannes, vielen lieben Dank.
Okay, ja, danke dir, Thomas.
Viel Erfolg.
Ja, danke nochmal.
Danke dir auch. Johannes, nochmal vielen Dank. Das, was du uns für einen Einblick geben konntest und mit welchen Persönlichkeiten du schon sprechen konntest, wir haben ja gehört, es geht in die Tiefe und da auch hier nochmal, du hast so viel noch im Hintergrund. Es ist eine Folge, die voller Informationen war und deswegen natürlich haben wir es auch so gelassen und wir werden auch jetzt im Maximum Speed nicht mehr allzu viel erzählen. Wir freuen uns natürlich, das Olympia, das Speedjahr ist in Gange und die Europameisterschaften Leichtathletik in Rom haben begonnen. Champions League ist zu Ende, Real Madrid hat gewonnen, lagen wir falsch, das werden wir alles nochmal aufarbeiten. Ich möchte aber nochmal hier einen Kommentar, kriegen viele Kommentare, einen Kommentar von Martin, ein Hörer, der wirklich gesagt hat, tolle Folge, die letzte Folge, Diamonds in the Sky mit Insights von Jonas Wahler. Und er hat diese Buchempfehlung von Cal Dietz sofort durchgelesen und gefragt, ob wir die anderen Bücher auch nochmal verlinken, die dort vorkamen. Ja, werden wir machen. Das wäre vielleicht mal so eine Idee für eine extra Buchfolge oder so. Was hältst du davon?
Das hatten wir sogar schon mal angesprochen, Thomas, wenn du dich erinnerst. Ich weiß gar nicht, ob es 1, 2, 3 Folgen her ist. Halte ich eigentlich für eine super Idee, weil doch Bücher sind Wissen und Wissen ist Macht, wie es so schön heißt. Also ich denke, gerade aus Büchern, auch in dem Bereich, kann man sehr, sehr viel noch mitnehmen. Ja, und wir haben mittlerweile schon einige Buchempfehlungen bekommen von vielen unserer Gäste, aber auch Hörern. Und deswegen finde ich eigentlich, das ist eine super Idee.
Absolut. Und immer noch die größte Bibliothek hat, Jonas Wahler, weltgrößte Bibliothek im Speed- und im Sprintbereich. Und alle anderen bitte Bilder schicken, damit wir vielleicht einen neuen hören. Felix, eine extrem interessante, voller Informationen, mit einer Story, einer Persönlichkeit dahinter, was wirklich dann auch mal gezeigt werden konnte, besprochen werden konnte. Und da freue ich mich nochmal. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an das Team Smartrex, Humotion, Johannes Rosenmüller und Felix. Bleib schnell und wir sprechen uns in 14 Tagen. Danke.
So machen wir das. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke auch von mir. Bis dahin. Bleib schnell. Tschüss.
This audio program was presented by SpeedSummit.com.